Kreatur fertig geschaffen. Und er geht mit seinen ganzen Engeln noch einmal um den Mensch drumherum und die gucken sich den so an und finden es echt spannend. Und irgendwann sagt der Engel Gabriel, also Gott, ich finde es richtig, richtig toll. Bist du auch zufrieden? Und Gott überlegt so kurz und dann murmelt er irgendwas relativ leise und die Engel hören hin und er sagt, naja, ich glaube, ich mache an jedem Fuß ganz außen, rechts und links, noch so einen kleinen Zehen hin. Und dann sagt der Engel Gabriel, hey Gott, wozu denn das? Und Gott sagt, Leute, für die Möbel, das wird lustig, wartet ab. Man kann den Witz relativ fies auslegen, dass Gott Freude hat, uns zu strafen, oder er freut sich einfach, wenn wir uns ab und zu über uns selber aufregen und danach vielleicht auch drüber lachen können. In jedem Fall glaube ich, dass Gott Humor geschaffen hat und deshalb wollte ich unbedingt mit diesem herrlichen Witz starten. Ihr seht vielleicht, wir sitzen heute ein bisschen anders und zwar haben wir versucht mal, beziehungsweise ich sag wir, in Wirklichkeit war es ich, hatte die Idee am Donnerstag und habe einfach hier mal ein bisschen umgestellt, weil ich finde, davor hatten wir 6 Gruppen. Da waren hier 2 Gruppen, da eine, dann noch da eine hinten und hier hinten. Wenn man hier vorne steht als Prediger, hat man manchmal das Gefühl, das ist so zerstückelt. Deswegen habe ich euch jetzt mal alle zusammengerückt in eine Dreiergruppe. Und deswegen dachte ich, wenn wir das schon machen, vielleicht wäre es dann auch sinnvoll, einmal ganz kurz rechts und links Hallo zu sagen, wie ihr heißt, für die, die sich noch nicht kennen. Ich glaube, das hilft uns hier anzukommen. Wunderbar. Wir sind auch als Gemeinde diese Woche eng zusammengerückt in einem neuen Format, das es so noch nie gab. Wir hatten nämlich am Mittwoch unsere allererste Prisma-Rat-Sitzung. Was, am Mittwoch, glaube ich? Am Donnerstag, genau. Und zwar finde ich das echt spannend und ich will euch einfach als Gemeinde daran Anteil haben lassen. Es gibt in Prisma jetzt einen Prisma-Rat. Vielleicht können die kurz aufstehen, die 3, Christoph, Becky und Beate. Und Beate ist beim Kinderdienst, genau. Und wir haben uns am Donnerstag das erste Mal getroffen und ich glaube, ihr werdet viel davon profitieren, was wir da gemeinsam einfach auch austauschen. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Wünsche habt, die ihr nicht immer unbedingt direkt an der Gemeindeleitung unterbringen könnt, dann geht gerne auch zum Prisma-Rat und tauscht euch mit denen aus. Wir sind mitten in einem ganz spannenden Thema, habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die letzten 3 Wochen ging es um welches Thema, was würdet ihr sagen? Um die Freiheit. Um die Freiheit. Und zwar anhand des Galaterbriefs haben wir uns immer wieder mit der Freiheit beschäftigt und da will ich heute auch einen Schritt weitermachen. Und ich zeige euch einfach nochmal ganz kurz, Gerhard, vielleicht können wir die erste Folie sehen, den Vers, um den es ursprünglich ging. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Das schreibt Paulus vor ungefähr 2000 Jahren an diese kleine Gemeinde. Es waren wahrscheinlich maximal 100 Leute in Galatien. Und er packt sie und sagt, lasst euch nicht wieder neu belasten. Ihr seid doch befreit für diese Freiheit. Und da möchte ich heute anknüpfen, was bedeutet das konkret und vor allem, wie hat sich Paulus das dann gedacht, wenn wir in dieser Freiheit wirklich leben, wie sieht es konkret aus? Und da habe ich einen Vers mitgebracht, ein paar Verse später, wo Paulus das wunderbar auf den Punkt bringt. Und mir ging es so, dass ich das sehr, sehr spannend fand und auch herausfordernd, was Paulus da den Galatern zusagt. Und das möchte ich einfach mit euch teilen. Ich hoffe, dass ihr es auch einfach als was Ermutigendes, Befreiendes wahrnehmen könnt. Deshalb bete ich jetzt noch zu Beginn. Vater, ich danke dir für diesen Tag, den wir heute von dir geschenkt gekriegt haben. Ich danke dir, dass unsere Lungen funktionieren, dass unser Herz funktioniert, dass wir frisches Leben gekriegt haben, ohne dass wir irgendwas dafür getan haben. Ich danke dir, dass wir heute hier sitzen können, dass wir Menschen um uns herum haben. Ich danke dir für diesen warmen, beheizten Raum. Ich danke dir für unsere hoffentlich frischen Kleider. Und ich danke dir für deine Liebe, die das Allerwichtigste ist. Und ich bitte dich, dass wir dieser Liebe heute begegnen in diesem Gottesdienst. Vater, du weißt, wie wir heute sitzen hier, was wir erlebt haben am Wochenende, was unser Herz belastet und bedrückt, was unseren Kopf beschäftigt. Dir ist das alles offenbar. Du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und deshalb bitte ich dich, dass du zu uns sprichst und es so lebendig machst, dass wir merken, das ist nicht der Nico, der da vorne irgendwas sagt, sondern dass du hier im Prisma da bist und uns begegnest, unsere Herzen berührst. Darum bitte ich dich. Amen. Die Freiheit. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Und weil ich merke, dass das für euch schon alle so richtig, richtig lebendig ist, dachte ich, steht doch noch mal einmal kurz auf. Und dann habe ich zwei Aufgaben. Die erste ist, dass wir sagen, für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht, okay? Weil es macht was, wenn wir das aussprechen. Auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht. Schön, oder? Das ist so ein schöner Satz. Für die Christus, genau. Für die Freiheit hat Christus mich frei gemacht. Und jetzt, weil man das manchmal noch besser hört, wenn einem jemand anderes das zuspricht, können wir das unserem rechten oder linken Nachbar einmal zusprechen. Für die Freiheit hat Christus dich frei gemacht. Weil manchmal können wir es selber gar nicht glauben, aber deswegen auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Für die Freiheit hat Christus dich frei gemacht. Amen. Merkt ihr, wir sind eine charismatische Gemeinde. Herzlich willkommen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ich werde das jetzt nicht alle zwei Minuten bei jedem Vers machen, aber ich finde, dieser Vers wäre aber auch mal eine Predigt. Ich glaube, da würde mehr hängen bleiben als manchmal sonst. Okay. Wir haben uns mit der Freiheit beschäftigt und wir haben relativ schnell gemerkt, dass im Galaterbrief die große Herausforderung für diese Gemeinde war, dass sie diese Freiheit nicht wirklich halten konnte, weil sie sehr stark herausgefordert war durch bestimmte sogenannte heimliche, falsche Brüder, wie Paulus die in Galater 1 nennt, die sich eingeschlichen haben in diese Gemeinde und die wollten, dass die Galater zurückkommen unter das Gesetz. Die Galater sollten also wieder zurück in das Gesetz, sie sollten sich beschneiden lassen, sie sollten die Sabbatgebote halten, sie sollten die Reinheitsvorschriften halten, sie sollten nur bestimmte Tiere essen und die sollten gerne auch Christen bleiben, das war alles okay für diese sogenannten falschen Brüder, die sich eingeschlichen haben, aber es ist eben Jesus plus Gesetz. Und da wehrt sich Paulus sehr, sehr heftig dagegen, eigentlich ist der ganze Brief eine Festschrift für die Freiheit und gleichzeitig gegen das Gesetz. Und das ist für uns dann auch manchmal herausfordernd, weil wir dann irgendwie überlegen müssen, naja, aber was ist dann jetzt stattdessen da, statt diesem Gesetz? Und die, die am Mittwochabend da waren beim Lehrabend, die wissen schon so ein ganz bisschen, in welche Richtung das heute wahrscheinlich gehen wird. Genau, der Wachsabend, danke, wir haben es ein bisschen umgenannt. Und ich glaube, da bringt Paulus das an einer Stelle ganz gut auf den Punkt, warum Jesus überhaupt gekommen ist. In Galater 4 sagt er das so wunderbar präzise, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Jesus war geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Für Paulus ist das die Zusammenfassung dessen, warum Jesus kam. Interessant, oder? Wir würden ja sagen, Jesus kam aus ganz vielen Gründen, irgendwie um uns zu befreien, um uns zu erlösen, um uns zu lieben, um uns zu heilen. Paulus sagt, er kam, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das hört sich manchmal erstmal so ein bisschen abstrakt an, oder? So, mal gucken, was bedeutet es konkret und da wollen wir gemeinsam eintauchen. Er spricht auch an einer anderen Stelle dann in Galater 2 davon, dass er durch das Gesetz, dem Gesetz jetzt gestorben ist. Also es sind sehr drastische Bilder, die er benutzt, um diese Freiheit vom Gesetz auszudrücken. Er ist dem Gesetz gestorben. In Römer 7 sagt er, wir sind durch den Leib des Christus, dem Gesetz, getötet worden. Ihr merkt, er ist relativ scharf, er will, dass da absolute Klarheit darüber besteht, dass das Gesetz ein Leben, das regelbasiert ist, in dem wir unsere Gottesbeziehung aufgrund von Regeln leben, dass das vorbei ist. Und dann stellt sich eine große Frage. Wenn das Gesetz weg ist, die Regeln, die Prinzipien, wie soll dann bitte unser Zusammenleben funktionieren? So eine spannende Frage, oder? Wie soll das dann klappen? Also jeder, der irgendwie alleine zu Hause mehr als ein Kind hat, oder eigentlich reicht schon eine Frau, der weiß, es braucht manche Regeln, nein. Aber, oder denken wir an eine Gemeinde oder an den, einfach an einen Ort oder an irgendeinen Verein. Wie soll unser Zusammenleben funktionieren ohne Gesetze, ohne Regeln? Warum haben wir denn überhaupt Gesetze? Warum machen wir uns denn bestimmte Vorschriften? Ich würde sagen, weil wir davon ausgehen, dass wenn wir das nicht tun, dass hier Chaos herrscht, richtig? Wir gehen davon aus, da herrscht Chaos, beziehungsweise da passieren sehr, sehr schlimme Dinge, wenn es die Gesetze nicht gibt. Und warum denken wir, dass es Chaos herrscht, wenn es die Gesetze nicht gibt? Das ist unsere Erfahrung und ich glaube, es liegt daran, dass wir zutiefst denken, in uns gibt es irgendwie so eine ganz, ganz egoistische Seite und die muss irgendwie auch im Griff gehalten werden durch äußere Regeln und Gesetze. Paulus nennt es dann nachher das Fleisch. Und dieses Fleisch ist die große Herausforderung, wir gucken mal, mit der das Gesetz anscheinend zurechtkommen soll. Und dieses Fleisch soll anscheinend durch das Gesetz irgendwie gebändigt werden. So ein bisschen wie ein Erzieher, der dieses Fleisch, dieses Egoistische in uns, diese Sucht, manchmal das zu tun, was anderen schadet, dass das Gesetz irgendwie das im Griff hält, dass es uns auf der Spur hält. Wie so Leitplanken, die uns helfen, dass wir nicht völlig durchdrehen. Und es mag ja durchaus auch passen für manche Situationen in unserem politischen Zusammenleben, da macht es auch durchaus Sinn. Aber jetzt sagt Paulus, für die Gemeinde ist es nicht die Art und Weise, wie ich mir Zusammenleben vorstelle. Und dann stellt sich die große Frage, ja Paulus, aber wie dann? Wie willst du, dass Prisma funktioniert, wenn wir hier keine Regeln haben? Wie soll das gehen? Paulus, du kennst doch die Leute. Du weißt doch, was in denen schlummert. Du weißt doch, was in dem Nico schlummert. Wenn du dem nicht genug Gesetze gibst, es wird ganz schön chaotisch werden. Und Paulus hat eine andere Idee, wie dieses Zusammenleben funktioniert. Und ich finde die sowas von revolutionär. Und ich finde, sie wird so wenig gelehrt in Gemeinden, dass ich denke, es lohnt sich, das einfach nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen. Für ihn ist die Lösung für unser Zusammenleben und für unsere Moral, für unser Verhalten, wie wir das auch in den Griff kriegen, nicht das Gesetz, sondern, wir haben uns das am Mittwoch ausführlich angeguckt, er sagt, bezieht sich auf Hesekiel 36 im Alten Testament, da ist es schon verheißen, da sagt Gott, ich werde euch, es spricht zu den Israeliten und wir merken dann nachher, es wird geweitet auf alle Menschen, ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das heißt, da ist diese Verheißung, dass irgendwann ein Tag kommt, wo Gott uns ein neues Herz geben wird. Ein Herz, das das Gute will. Und wenn du ein gutes Herz hast, brauchst du dann Regeln? Nee. Warum? Weil du automatisch, wenn du ein gutes, reines, neues, fleischernes Herz hast, das tun willst, was dem Leben dient. Was anderen Menschen dient, was Frucht bringt. Und das ist die Verheißung, dass irgendwann so ein Tag kommen wird, da wird es so sein. Da werden wir ein neues Herz haben und dieses Herz wird geprägt sein durch diesen neuen Geist. Und dann werden wir tun, was richtig ist, ohne dass es uns jemand von außen befehlen muss. Geile Zeit, oder? Würde man sagen. Diese Zeit, wenn die dann kommt, cool. Und jetzt kommt natürlich der Hammer, dass Paulus sagt, genau in dieser Zeit leben wir jetzt. Er sagt, jetzt aber sind wir es von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, nämlich der Anklage des Gesetzes. Das Gesetz klagt ja immer an, sagt immer, was alles der Standard ist und wir merken, wir können den Standard nicht halten. Das heißt, wir werden darin festgehalten, wie in so einem Gefängnis. Dem sind wir gestorben durch Christus und jetzt kommt dieses so das. Sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstaben. Paulus ist der Meinung, dass die Verheißung von Hesekiel 36 oder Jeremia 31 steht nochmal das Gleiche, sich erfüllt hat und dass wir in dieser Zeit leben, wo Gott dir und dir und dir und dir und dir ein neues Herz geschenkt hat. Ein Herz, das das Gute tun kann und will. Und er formuliert es dann nochmal steiler in Römer 5,5. Er ist der Meinung, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, seine Antwort auf diese große, sehr, sehr herausfordernde Frage, wie bitte soll unser Zusammenleben funktionieren, lieber Paulus, wenn wir keine Gesetze und keine Regeln haben, da sagt er ganz einfach, ihr habt doch den, was? Den Heiligen Geist. Das ist seine Antwort. Er sagt, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt ein neues Herz und ihr könnt es. Und es ist so verrückt, weil er sagt es zu einer Gemeinde, wo es drunter und drüber geht. Das heißt, äußerlich sieht es überhaupt nicht danach aus, wie wenn das stimmt, was er sagt. Das ist ja das Verrückte. Und manche von euch sehen es schon in euren Köpfen, ihr denkt, ja, aber Nico, ganz ehrlich, ich kenne meine Nachbarin, die neben mir sitzt. Die hat sicherlich noch nicht dieses neue Herz. Ich weiß noch, was die letzte Mal, ich weiß jetzt, denkt ihr natürlich nicht, aber das ist ja das Herausfordernde, dass Paulus das reinspricht in eine Situation, wo wir irgendwie noch nicht im Himmel auf Erden leben, oder? Aber er ist fest davon überzeugt, dass dieses Neue angefangen hat, dass wir in dieser Zeit leben, wo wir deshalb frei vom Gesetz sind, weil wir eine neue moralische Kraft haben, eine neue Handlungskraft, nämlich den Heiligen Geist in uns. Und Paulus setzt alles auf diesen Geist und nichts aufs Gesetz. Das finde ich zutiefst spannend. Und jetzt kommt die große Frage, warum, Paulus, bist du so überzeugt davon, dass das Gesetz nichts bringt? Warum nicht eine Mischung? Warum nicht sagen, wir können doch beides machen? Die einen würden sagen, nee, wir brauchen wirklich nur klare Regeln, umso mehr wir strukturieren, desto besser läuft unser Zusammenleben. Manche sagen, ja, wir brauchen ein bisschen beides. Und Paulus sagt, nee, es reicht der Geist. Warum sagt er das? Warum hat er so wenig Vertrauen ins Gesetz? Ist das Gesetz an sich schlecht? Ist das das Problem? Das Gesetz ist überhaupt nicht schlecht. Er sagt sogar in Römer 7, das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Die Gebote, die Gott erlassen hat, sind nicht einfach irgendwie an sich schlecht. Aber er beschreibt es so wunderbar in Römer 8, da sagt er, das Gesetz ist deshalb nicht fähig, uns zu verändern, denn das Gesetz ist zu schwach, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das heißt, das Problem ist nicht das Gesetz, sondern wir, das Fleisch. Und Paulus ist der Meinung, du kannst dir 100 Gesetze geben. Wenn dein Herz nicht ausgetauscht wird, dann wirst du sie immer brechen. Das heißt, es bringt nichts, noch ein neues Gesetz und noch eine neue Regel, wenn dein Herz noch steinern ist. Und das heißt, er sagt, wir haben eine Herz-OP nötig und nicht einfach nur bessere Gesetze. Das ist eine sehr große These, aber die These ist deshalb so wunderbar, weil er meint, diese Herz-OP hat stattgefunden. In Christus ist uns dieser neue Geist gegeben worden. Und jetzt kommt dieser Vers, über den es heute in der Predigt gehen soll, dieser Vers, Galater 5, Vers 16, weil ich den zutiefst spannend, ermutigend, herausfordernd finde und ich möchte einfach ein paar Minuten damit verbringen, dass wir hier gemeinsam drüber nachdenken, was für Paulus die Lösung ist für das Verhaltensproblem der Menschheit. Er sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Was ist die Begierde des Fleisches? Er macht eine Liste auf, ein paar Verse später, wo er so ein paar Sachen mal aufzählt, was die Begierde des Fleisches ist. Da nennt er so Sachen wie Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neid, Saufgelage und so weiter. Er sagt, wenn ihr im Geist wandelt, braucht ihr niemand, der euch von außen sagt, macht das nicht, macht das nicht, macht das nicht, sondern ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ganz schön selbstbewusst, der Paulus, oder? Für all diese Sachen, die gerade aufgezählt wurden, das sind ja all die Sachen, die uns den ganzen Tag umtreiben im Miteinander, oder? Eifersucht, Streit, Selbstsucht, Egoismus, sagt Paulus, für all das ist die Lösung was? Der Wandel im Geist. Was ist unsere Intuition? Was ist da die Lösung? Meistens würden wir sagen, bisschen Geist und ganz viel Regeln. Wie kriegen wir die Leute endlich dahin, wo wir sie hinhaben wollen in der Gemeinde, dass sie sich endlich richtig verhalten und wir nicht diese ganzen Parteiungen haben und Streitereien und Zoff und so weiter? Naja, indem wir so Regeln formulieren, wie es bei uns zu laufen hat. Paulus hat einen anderen Anspruch und eine andere Idee. Er sagt, wandelt im Geist und das reicht, dass ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen werdet. Ich finde es unglaublich spannend, dass er diesem Geist so viel zutraut. Und ich will dich mal fragen, traust du diesem Geist in dir so viel zu? Das ist nämlich total spannend. Umso mehr Gesetze du dir selber auferlegst, umso mehr Regeln und Prinzipien du dir auferlegst, desto geringer ist dein Vertrauen in den Geist in dir. Du kannst von außen sehen, was jemand von sich denkt, dadurch, wie viele Regeln er sich selbst macht. Wann braucht jemand viele Regeln? Wenn er glaubt, dass er ohne Regeln ausbricht. Richtig? Das heißt, jemand, der sein ganzes Leben vollgeballert hat mit Regeln, was er machen darf, was er nicht machen darf, der hat eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Selbstbild. Und das ist in der Christenheit weit verbreitet. Weil wir irgendwie gelehrt werden, wir sind alle kleine Sünder und wir brauchen dringend jemanden, der uns in Schach hält. Und jetzt kommt Paulus und sagt, nee. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr habt den Geist Gottes, das neue Herz, und wenn ihr in dem wandelt, dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist echt eine herausfordernde These. Ich glaube, es ist vor allem für uns christlichen Gemeinden eine herausfordernde These, dass Paulus meint, dass das reicht. Jetzt würden wir sagen, okay Paulus, du kannst es ja ein bisschen abschwächen, da könnt ihr doch auch stehen, wandelt im Geist und ihr werdet die meiste Zeit die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Oder? Oder könnt ihr stehen, wandelt im Geist und ihr werdet oft die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Oder könnt ihr stehen, wandelt im Geist und ihr werdet nach vielen Jahren Gemeindealltag die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ja? Aber all das steht da nicht. Hört ihr das? Hört ihr dieses Zutrauen des Paulus? Hört ihr dieses Vertrauen auf das Neue? Und jetzt könnte man denken, ja, Paulus ist halt einfach naiv und weltfremd. Nee, Paulus hat Gemeinden vor sich, wo er ganz genau sieht, was alles noch im Argen liegt. Der ist nicht naiv und weltfremd. Aber er hat ein unbändiges Vertrauen auf das Neue. Er glaubt daran, dass tatsächlich in dir was Neues angefangen hat. Und er lässt sich davon nicht abbringen, auch wenn das Äußere ganz anders aussieht. Auch wenn es in seinen Gemeinden drunter und drüber geht und sie sind betrunken beim Abendmahl und die Armen werden ausgeschlossen und da gibt es Leute, die zu den Tempelhuren gehen. Es geht drunter und drüber und er hält daran fest, ich glaube, in euch hat was Neues angefangen. Er will dieses Vertrauen nicht nur selbst haben, sondern auf seine Gemeindeglieder übertragen und ihnen deutlich machen, in euch hat was angefangen und jetzt wandelt auch darin. Wandelt in diesem Geist. Und dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Steht hier, wandelt im Geist und ihr werdet keine Begierden des Fleisches mehr haben. Ah, es ist ein Unterschied, oder? Wandelt im Geist und ihr werdet keine Begierden des Fleisches mehr haben. Ist das nicht das, wonach wir uns oft so sehen? Dass es in uns gar nichts mehr zieht nach Streit und Eifersucht, nach Neid, nach Selbstsucht, nach, hier steht Zauberei, nach Feindschaft, nach Unreinheit. Das ist doch irgendwie unser Wunsch, dass wir das gar nicht mehr haben, dass wir so rein sind. Ja? Aber das sagt er nicht. Er sagt, die Begierden, die werden weiterhin wie so Vögel über euren Köpfen zwitschern und fliegen. Aber wenn ihr im Geist wandelt, dann habt ihr, kennt ihr diese Taubenabwehrdinger da, diese Spitzen? Dann habt ihr sowas auf dem Kopf. Und die Begierden können da einfach nicht landen, obwohl sie so Bock hätten. Das heißt, ihr werdet die Begierden durchaus spüren. Ihr werdet merken, wie die Wut kommt, wie der Neid kommt. Aber er sagt, wenn ihr im Geist wandelt, dann werden diese Begierden sich nicht erfüllen. Die werden nicht landen. Die werden sich nicht ausleben können. Und das heißt, die große Frage ist doch dann, ja, Paulus, alles schön und gut, aber wie wandelt man im Geist? Oder? Wie soll denn das dann gehen? Das muss doch dann irgendwie die Frage sein und die Antwort, die du uns geben musst. Wie wandelt man im Geist? Ich will das. Ich will ein Leben leben, das so funktioniert. Vor allem will meine Frau das unbedingt. Dass ich nicht mehr die ganze Zeit in entscheidenden Phasen mich rechtfertige oder was auch immer. Wie geht es, Paulus? Und ich finde es spannend, wenn wir da einfach mal ganz kurz innehalten und überlegen, wie formuliert er hier? Er formuliert es so, dass er sagt, wandelt im Geist. Wandeln kommt vom hebräischen Halach, das ist eigentlich die Vorstellung von ganz normal gehen. Das heißt wandeln, gehen. Ja? Und jetzt kann man irgendwie in verschiedenen Zuständen gehen. Man kann gehen im Schnee, man kann gehen an einem Ort, man kann wandeln im Tempel. Das ist also eine Ortsangabe, die Paulus macht. Er sagt nicht, wandelt im Tempel oder im Schnee oder im Wasser, sondern er sagt, wandelt im Geist. Das heißt, er tut so, wie wenn der Geist, was ist? Ein Ort, ein Raum. Ja? Das ist wie von der Formulierung her, wie so ein Raum. Wandelt in diesem Raum und dann werdet ihr die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und das war für mich so abstrakt und ich dachte, oh Mann, wie soll ich denn das verstehen? Wie soll ich das auch noch predigen? Herr, hilf mir. Und dann war ich zum Glück auf einem Hip-Hop-Konzert. Das hilft immer. War auf einem Hip-Hop-Konzert und musste natürlich an die Predigt denken, weil es war wunderbar. Also es war ein Künstler, der heißt Teezy, der macht so Hip-Hop und R&B. Ich zeige euch mal ganz kurz, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt vom... Genau deswegen, vom Musikstil.
Hi, was geht? Hier ist Toni. Toni, von damals. Ja, ich weiß, 5 Jahre her, ganz schön lang. Ja.
Erzähl mal. Was? Single? Yes! Hi, five, man, ist
zum... Okay, das reicht, sonst komme ich hier zu stark ins Tanzen. Auf jeden Fall so eine Mischung aus Soul, Hip-Hop, R&B. Und da bin ich also bei diesem Konzert. Und Teezy fängt an zu singen und du merkst, die Stimmung ist richtig, richtig gut. Und die Gruppe fängt an mitzugehen, die Leute fangen an zu tanzen. Es ist einfach eine richtig gute Stimmung. Warst du schon mal auf so einem Konzert, wo du irgendwie das Gefühl hast, oh Mann, hey, was ist mit den Leuten los? Haben die keine Probleme? Warum sind die alle so gut drauf plötzlich? Und du merkst so, jeder will dem anderen irgendwie ein Getränk kaufen. Wir sind alle eine große Familie und wir tanzen da rum. Und irgendwann, Stimmung wird noch besser und noch besser, fängt der Schlagzeuger an, die Texte mitzusingen. Teezy gibt dem das Mikrofon, der Schlagzeuger singt, dann kommt der Keyboarder nach vorne und tanzt. Also die Band ist total im Flow und irgendwann springt Teezy von der Bühne in die Menge und macht einen Riesenkreis in der Menge und singt die nächsten 3 Lieder einfach unter uns. Und wir sind eine Familie. Und du denkst so, ach, die Welt ist einfach in Ordnung. Kennt ihr das? So ein Moment, wo einfach alles nach guter Laune schreit. Und in diesem Moment musste ich aufs Klo. Ah, und ich habe schon die ganze Zeit, weil das Konzert ging ewig, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, nee, das passt schon, aber ich hatte eben was getrunken und dann wusste ich, irgendwann kam der Punkt. Und also, als die da gerade am Tanzen waren, ging ich kurz raus und ich mache also diese Tür auf, raus aus diesem Raum, raus aus diesem Ort, mache die Tür zu, gehe aufs Klo und bin plötzlich in einer anderen Realität. Da hat niemand getanzt. Da war niemand gut drauf, mir niemand Getränk angeboten. Wir haben uns nicht in den Armen gelegen, zum Glück nicht. Es war irgendwie muffelig, nicht so wirklich schön, das Licht war schummrig. Und ich habe mich möglichst schnell beeilt, bin raus aus dem Klo und komme wieder zurück. Und da saß eben dieser Security-Typ vor dieser Tür, vor dieser Konzerttür. Und der Moment, wenn du dann diese Tür aufmachst und dann kommt schon so ein bisschen Schall durch die Tür und jeder Millimeter, der die Tür weiter aufgeht, kommt die Musik auf dich drauf und du freust dich so, dass du zurück darfst an diesen Ort. Und du tauchst wieder ein und plötzlich bist du wieder in einer anderen Realität. Und ich wusste, als ich an diesem Konzertabend war, für mich ist das ein super Bild dafür, was es heißt, im Geist zu wandeln. Ich glaube, dass Gott in dir ein Konzertsaal angerichtet hat. Dass in dir ein Raum ist der Freude. Dass in dir ein Raum der Liebe ist. Was haben wir gehört? Gott hat seine was ausgegossen in unsere Herzen? Seine Liebe. In dir ist ein Raum der guten Laune. In dir ist ein Raum der Freude. In dir ist ein Raum des Tanzes. Und vielleicht lebst du da nicht oft drin, aber den gibt's. Und die große Herausforderung ist, wie viel Zeit verbringen wir in diesem Raum? Wie viel lassen wir die Türe offen in diesem Raum in uns, sodass die Musik rausquillt und raussprudelt und raushallt in alle anderen Räume? Oder sagen wir, das erlebe ich zweimal im Jahr, immer wenn ich auf irgendeine Konferenz gehe. Da merke ich irgendwie, wow, es gibt diesen Raum. Und dann gehe ich zurück in meinen Alltag und dann lebe ich eher so Klo-Gefühl. Ja, das ist schon so. Wenn man manche Leute anguckt, hat man irgendwie das Gefühl, das ist eher so ein Gefühl von schummriges Licht, bisschen muffelig, da sind keine Freunde, keine... Versteht ihr? Und jetzt ist aber das Spannende, dass Paulus sagt, diesen Raum gibt es in dir, ob du ihn gerade fühlst oder nicht. Denn dieser Raum, den hast du nicht selber geschaffen, sondern den hat Gott geschaffen in dir. Es ist eine Realität, die er in dich reingepflanzt hat. Er hat dir ein fleischernes Herz, ein neues Herz gegeben, einen neuen Geist. Und wenn du willst, darfst du, kannst du darauf zugreifen. Du kannst erstens diesen Ort in dir finden und zweitens kannst du aus ihm leben. Du kannst in ihm wandeln. Und ich weiß, dass jeder von uns schon mal etwas von diesem Ort geschmeckt hat. Wo du gemerkt hast, da ist irgendwie so eine Freude mitten in Traurigkeit. Da ist so ein Frieden mitten im Streit. Da ist so eine Liebe mitten in der Angst. Und die große Herausforderung ist, ob wir einen bewussten Zugang haben zu diesem Geist in uns oder ob das eher so zufällig ist. Dass wir manchmal so drüber stolpern und denken, oh, woher kommt denn der Friede? Hey, voll cool. Und dann ist er wieder weg. So, oh, ich bin plötzlich so fröhlich, weiß gar nicht woher und dann bin ich wieder nicht fröhlich. Und Paulus sagt, kultiviert dieses Leben im Geist. Denn der Geist bringt eine Frucht. Galater 5, 22 listet er auf. Was ist in diesem Raum des Geistes für eine Stimmung? Soll ich mal beschreiben, was da ist? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Was für ein geiler Raum, oder? Was für ein schöner Raum. So ein Raum der Liebe, der Freude und des Friedens in dir. Und Paulus sagt, du kannst in dem wandeln, du kannst in dem leben. Und das sagt er zu einer Gemeinde, die alles andere machen, als gerade in diesem Raum zu leben. Und er stellt nicht in Frage, ob sie diesen Raum überhaupt haben und sagt, ihr braucht halt erstmal den Geist. Nee, nee. Er sagt, ihr habt ihn, auch wenn ihr es nicht auslebt. Und ich rufe euch rein, ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, wenn ihr in diesem Geist wandelt. Ich weiß nicht, ob ihr konkrete Situationen vor Augen habt, wo euch das schon gelungen ist. Manchen gelingt es total oft, manchen, die lernen das gerade, ich lerne es gerade. Aber es gibt Situationen, wo ich merke, es macht was aus, ob ich dieses Bewusstsein mitbringe, dass in mir das Neue angefangen hat, oder ob ich glaube, ich brauche weiterhin Gesetze und Regeln, die mich irgendwie zu einem guten Ehemann machen. Klassische Situation, es ist Sonntagabend, ihr sitzt zu Hause, der Tag war richtig voll. Ihr wart morgens im Gottesdienst, nachmittags irgendwo bei Kaffee trinken, Schwiegereltern oder Großeltern oder wo auch immer. Dann habt ihr noch, seid nach Hause gekommen, ihr musstet noch ein paar Sachen organisieren für die nächste Woche, voll am Plan. Dann, je nachdem, ob ihr Kinder habt oder nicht, musstet ihr noch ins Bett bringen, ihr musstet noch aufräumen, alles Mögliche. Und irgendwann ist es 19.30 Uhr, Kinder schlafen und du bist richtig fertig. Wer kennt es? Habe ich mal kurz sehen? Ah, schön, gut. Egal, ob du Kinder hast oder nicht. Und du denkst, oh Mann, es ist Sonntagabend und ich sollte nicht so fertig sein, weil morgen ist Montag, richtig? Du denkst, ey, eigentlich sollte ich jetzt so richtig ausgeruht sein und ah. Und dann, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, ich erzähle es mal aus Männerperspektive, und du hast gerade alles aufgeräumt, du hast noch die Spülmaschine gemacht und du hast die Schuhe wieder richtig hingestellt und die Jacken aufgehängt. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt und denkst, jetzt setze ich mich mal kurz aufs Sofa. Und du setzt dich aufs Sofa und das erste Mal an diesem Sonntag nimmst du dein Handy in die Hand und guckst dir die Bundesliga-Ergebnisse an. Und du merkst, wie schlecht dein Leben ist, weil du es erst am Sonntagabend machen kannst. Und du leidest innerlich und du sitzt da mit deinem Handy und in dem Moment kommt deine Frau rein. Vielleicht sitzt du auch mit deinem iPad oder deinem Laptop auf dem Sofa. Und deine Frau guckt dich kurz an und sagt nur einen Satz. Könntest du auch mal ein bisschen mithelfen? Warum lacht ihr? Kennen das selber manche. Könntest du auch mal ein bisschen mithelfen? Und in dem Moment weißt du, dass es keine echte Frage ist, sondern es ist eine Anklage. Und in dem Moment entscheidet sich ganz, ganz viel, denn die Frage ist, wie reagierst du? Und meine Reaktion ist, dass die Begierdevögel anfangen, ganz laut zu zwitschern. Und meine Hauptbegierde ist die, mich zu rechtfertigen und auch so ein bisschen zornig und wütend zu erklären, warum so eine Frage sowas von unangemessen ist. Und dann habe ich innerlich ja auch schon meine Liste aufbereitet. Kennt ihr diese Listen, wo du genau weißt, was du alles gemacht hast an dem Wochenende? Und bei dir stehen schon 13 Sachen drauf und du bist so müde. Du willst es einfach nur mal alles erzählen. Und jetzt ist die Frage, wandelst du aus dieser Begierde raus, es jetzt deiner Frau oder deinem Mann oder in je nachdem, welcher Situation du bist oder deine Freundin, das mal richtig jetzt klarzustellen, wer hier Recht hat und wer nicht? Dann wirst du merken, da entsteht eine gewisse Frucht draus. Ihr werdet nicht glücklich ins Bett gehen an diesem Sonntagabend. Das geht nie gut aus. Nie. Oder du erinnerst dich in dem Moment an diesen 17.11. in Prisma morgens, als es um diesen komischen Vers im Galaterbrief ging und du dachtest immer, was bedeutet dieser Vers? Aber du weißt noch, da sagt Paulus, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und in dem Moment, nur so eine Millisekunde, das reicht, in dem Moment suchst du diesen Raum in dir. Es ist was Bewusstes. Du schaltest dein Gehirn kurz ab von diesem Kaninchenblick auf deine Frau und du bist ja so erschrocken und du willst eigentlich zurückschießen und du schaltest kurz ab, guckst vielleicht kurz weg und suchst diesen Konzertsaal in deinem Herz. Und es ist gar nicht einfach, wenn du es das erste Mal probierst. Aber das Wichtigste ist, dass du glaubst, dass es den gibt. Das ist die Voraussetzung, das ist das Allerwichtigste. Und also fängst du an und kannst auch deiner Frau sagen, gib mir kurz 5 Minuten, 10 Minuten, bis ich den gefunden habe. ich kann gerade nicht, Schatz, ich brauche noch kurz. Und dann suchst du den und suchst den. Und das Tolle ist, dass Paulus tatsächlich davon überzeugt ist, dass du den finden kannst. Denn es gibt ihn in dir. Und es ist ein Raum, wo genug Liebe zur Verfügung steht für deine Frau oder deinen Mann oder deine Freundin oder deinen WG-Partner für diese Situation. Denn er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Wer von euch hat es schon mal erlebt, dass in diesem Moment nicht die Wut gesiegt hat, sondern tiefes Mitleid, weil du merkst, dass deine Frau noch viel platter ist als du gerade? Und plötzlich kommt sowas über dich und du denkst, hey, das Letzte, was ich jetzt tun will, ist ihr erklären, was ich alles heute schon gemacht habe. Sondern du legst dein Handy weg und sagst, Schatz, kann ich dir noch helfen beim Wäsche aufräumen? Oder was auch immer ansteht. Und deine Frau guckt dich an und denkt, was ist mit dem los? Oder vielleicht sagt sie noch einen Vorwurf mehr, um es zu testen. Das ist ja auch immer so. Dann kann man es noch nicht so richtig glauben und sagt noch eine Sache hinterher. Aber irgendwie merkst du, in dir, in deinem Herz ist gerade Frieden. Du musst den Zorn irgendwie nicht ausleben, weil du diese Kraft in dir angezapft hast. Und Leute, das verändert Beziehungen, das verändert dein eigenes Leben und es ist ein Riesengeschenk, das Gott uns gemacht hat, dass wir diese Realität in uns haben. Paulus fordert uns heute Morgen auf, sucht diesen Ort. Jesus sagt, sucht und ihr werdet finden. Ihr werdet ihn finden. Und lasst uns das als Herausforderung nehmen in unseren Alltagssituationen. Es gibt so viele Situationen, wo diese Begierden um uns herum zwitschern und wo wir uns verbinden dürfen mit diesem Raum, mit diesem Ort in uns und den Heiligen Geist anzapfen dürfen als Kraftquelle. Du musst dich nicht selber in den Griff kriegen. Das kannst du gar nicht. Gott hat dir was viel, viel Besseres gegeben. Er hat dir seine Liebe und seine Freude und seinen Frieden in dein Herz reingegossen. Wenn du willst, darfst du daraus leben. Amen? Amen? Amen, cool. Dann lasst uns gemeinsam aufstehen und ich will einfach noch für uns beten, weil ich das Gefühl hatte, es gibt unterschiedliche Gruppen heute im Gottesdienst. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schon ein bisschen anfangen zu spielen. Und wenn ihr möchtet, macht gerne die Augen zu. Es hilft uns manchmal, uns zu konzentrieren. Und ich hatte das Gefühl, es gibt manche Menschen hier, für die ist es echt relativ neu mit diesem Heiligen Geist und auch mit diesem Ort, dass er wirklich immer zur Verfügung steht, dass das was ist, was wir als Geschenk in uns tragen. Und wenn das du bist, dass du irgendwie da auch noch echt am Fragen bist, ob du diesen Heiligen Geist überhaupt hast und ob es diesen Raum überhaupt in dir gibt, weil du so wenig Freude in deinem Leben gerade hast und so wenig Frieden und so wenig Liebe für Menschen, dann will ich jetzt einfach für dich beten. Und ich will zunächst einfach dich ermutigen, dich auszustrecken nach Gott und nach dieser Realität und es anzunehmen, dass er seinen Geist ausgegossen hat in dein Herz. In Joel 2 heißt es, er wird den Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und wenn du willst, kannst du einfach jetzt für dich in deinen Worten zu Gott sagen, Herr, lass mich diesen Geist erleben. Ich will dich, Heiliger Geist, kennenlernen in mir. Ich habe das Gefühl, manche haben gar keine Beziehung zu diesem Heiligen Geist, sondern es ist eher irgendwie sowas Fremdes. Und dann nimm doch diesen Morgen heute und sag es einfach mal zu diesem Geist in dir und sag zu ihm, hey, ich will dich kennenlernen, zeig mir diesen Raum. Lass mich deine Freude schmecken, deine Liebe erleben. Lass mich deinen Frieden spüren. Und dann sei mal gespannt, was dir diese Woche so passiert. Achte mal drauf, wie er sich dir zeigt. Und dann gibt es andere hier, wo ich das Gefühl habe, dass wir das schon oft gehört haben, dass wir das auch irgendwie glauben, aber dass es uns schwerfällt, diesen Raum in unserem Alltag zu finden. Und dass es uns schwerfällt, uns damit zu verbinden, wenn wir herausgefordert sind durch all die äußeren Umstände. Wenn es du bist, dann kannst du, wenn du willst, heute auch eine Entscheidung treffen, mehr in diesem Geist wandeln zu wollen und wieder mehr zu glauben, dass was Neues in dir angefangen hat. Und wenn du willst, dann darfst du heute auch, wenn du ein sehr schlechtes Selbstbild hast, deine Gesetze und deine Regeln, die dich in Zaum halten sollen, die darfst du abgeben an Gott und zu ihm sagen, ich will lieber dieses Lebendige, ich will lieber dieses Leben aus deinem Geist. Und ich will glauben, dass das reicht, dass du mein Herz formen kannst. Vater, und so bete ich für uns, die wir angefochten sind durch unser Fleisch, die wir Begierden haben. Ich bete dafür, dass wir glauben können, dass du uns den Geist geschenkt hast. Und ich bete dafür, dass sich ein Vertrauen ausbreitet in unseren Herzen und in unserem Kopf, dass dein Geist reicht, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du dich offenbarst in uns. Vater, zeig du diese Freudenquelle und diese Liebesquelle und diese Friedensquelle in diesem Moment. Herr, es gibt Menschen hier, die sind mit ganz viel Unfrieden hergekommen, sind richtig durcheinander. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Frieden offenbarst in dieser Situation, obwohl die Probleme noch nicht gelöst sind, dass es für dich Frieden gibt. Und es gibt Menschen, die sind mit Trauer hierher gekommen, mit Depression, mit einem Gefühl von Niedergeschlagenheit und Melancholie und irgendwie ist alles Herbst und grau und es läuft nicht so, wie du dir das vorstellst. Herr, offenbar du diesen Menschen deine Freude, die mitten in dieser Trauer da ist. Offenbar du diese Fröhlichkeit und diesen Humor und dieses Lachen. Und offenbar du, dass wir uns trauen dürfen, fröhlich zu sein, obwohl manches in unserem Leben traurig ist. Vater, führ du uns weiter in diese Wahrheit. Leite uns da, zeig uns das, offenbar uns das. Danke für deine Liebe. Amen.